Herzlich willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Episode unseres Schulz-Podcasts Vom Halm zum Glas. Mein Name ist Johannes Schulz-Hess. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Kaspar Schulz, Inhaber der Schulz Unternehmensfamilie, 44 Jahre alt, gebürtiger Bamberger und ausgebildeter Biersommelier. Seit 2008 leite ich nun das Unternehmen in der 10. Familiengeneration. Heute beschäftigen wir hier in Bamberg 205 Mitarbeiter. In der Schulz-Familie sind es 375, aber dazu mehr in einer unserer folgenden Episoden. Konzentrieren wir uns lieber auf unseren heutigen Gast. Er ist ebenfalls Geschäftsführer und Inhaber eines der traditionsreichsten und bekanntesten Betriebe dieser Stadt. Seine Marke bzw. das Unternehmen sind sicherlich bekannter als der Bamberger Dom oder das Alte Rathaus. Er produziert das Bamberger Kulturgut schlechthin. Ich freue mich sehr, dass wir heute Matthias Trumm, Inhaber und Geschäftsführer der Hellerbräu, besser bekannt als die Schlenkerler Rauchbierbrauerei, begrüßen dürfen. Vielen Dank, Matthias, dass du dir die Zeit nimmst, heute bei uns etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Johannes, vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier heute mitmachen darf und dass wir uns unterhalten können und auch ein paar Bierchen zusammen trinken können. Da haben wir ja sonst nicht so viel Zeit dazu. Und ich fühle mich geehrt, also ganz so bekannt wie der Dom ist das Schlenkerler wahrscheinlich nicht, aber wir sind zumindest doch relativ weit oben mit dabei. Eine ganz kleine Ergänzung möchte ich gleich sagen, also diese Begrifflichkeit Geschäftsführer, die braucht man in der heutigen Zeit natürlich, ist ja auch eine Vorgabe, dass das überall im Impressum und so weiter gelistet wird, aber ich verstehe mich eigentlich nicht als moderner Geschäftsführer, auch wenn ich BWL studiert habe, sondern ich sehe mich tatsächlich in dieser alten Tradition des Bräus, wie auch meine Vorfahren. Ich bin ja in der 6. Generation im Haus und der Bräu, der war eigentlich so eine Gesamtaufgabe zwischen Braumeister, Firmenleiter, Wirt, Zuhörer bei den Gästen, letzten Endes sogar auch ein bisschen Hausmeister. Die Haustechnik machte man dann auch und das, finde ich, trifft die ganze Sache so ein bisschen besser. Und damit ist vielleicht auch so ein bisschen gleich unterstrichen, was mir immer so ganz wichtig ist, dieser Erhalt alter Traditionen und dass man die Familiengeschichte da weiterführt.
Ja, vielen Dank. Ich kann das nur bestätigen, weil ähnlich ist es bei mir auch. Klar ist man Geschäftsführer, aber ich denke, als Nachfolger eines Familienunternehmens versteht man sich einfach auch als Familienmitglied. Und ähnlich wie bei dir ist es auch so bei mir, dass vielleicht auch die Themen der Ausbildung einen heute weniger beschäftigen, sondern man auch als Chef eher Mädchen für alles ist. Und ich denke, das trifft bei dir auch so zu. Generell kann man doch, denke ich, sagen, dass es viele Parallelen zwischen uns oder unseren Betrieben gibt. Ähnlich wie auch ich hast du ein sehr anspruchsvolles Erbe angenommen. Aber wie gesagt, wenn man als Kind in ein Familienunternehmen geboren wird und damit groß wird, dann fällt ja der Einstieg sicherlich nicht besonders schwer. Trotzdem denken weitläufig viele, man setzt sich ins gemachte Nest und lebt von der Substanz. Aber als langjähriger Begleiter kann ich jedoch sagen, dass du mittlerweile so ziemlich alles in der Brauerei und in der Gastwirtschaft angegangen bist, ohne jedoch den Kern, sprich das echt Schlenkerler Rauchbier, zu verwässern. Ganz im Gegenteil. Was sind die Kriterien, nach denen du Modernisierungen und Investitionen anpackst?
Ja, also an oberster Stelle bei einer Modernisierung steht tatsächlich immer der traditionelle Hintergrund. Also du kannst ja technisch heute wahnsinnig viel machen. Man kann mit irgendwelchen künstlichen Techniken arbeiten, künstliche Aromen, die häufig verwendet werden. Du kannst automatisieren bis zum allerletzten. Aber irgendwann geht dann so ein bisschen dieser handwerkliche Charakter natürlich verloren. Und das Credo für mich bei jeder Investition ist immer, ob es den wahren Kern, das Echte, das heißt ja echt Schlenkerler Rauchbier, das Echte am Schlenkerler in irgendeiner Form verletzt. Und natürlich spielt Kosteneffizienz auch eine Rolle heute. Qualität ist natürlich ganz wichtig. Also wenn man heute noch mit den alten Holzlagerfässern arbeiten würde, dann hätte man halt eine Haltbarkeit vom Bier von irgendwie 2-3 Wochen. Was also bedeuten würde, kein Verkauf in Supermärkten und sicherlich kein Export. Man würde sich also massiv einschränken. Und ein saures Bier ist ja jetzt auch nicht das, was in Deutschland der Konsument gerne hätte. In Belgien sieht das vielleicht anders aus. Insofern muss man schon immer gucken, was bringt die Investition oder die neue Technik für die Qualität, für die Effizienz. Es darf aber eben nicht den wahren Kern des Schlenkerlers verändern. Ganz einfaches Beispiel, das war sicherlich eine der ersten modernen Geschichten, die bei uns gekommen ist. Bis in die 30er, 40er Jahre hat man das Bier mit der Pferdekutsche ausgefahren und dann wurde natürlich auf einen LKW umgestellt. Und der LKW, der verändert also weder die Produktion noch den Geschmack des Bieres. Insofern hat man da also nichts kaputt gemacht. Und so zieht sich das eigentlich in allen Bereichen durch. Und deswegen sind wir eigentlich auch sehr froh, dass wir euch als Partner haben. Kaspar Schulz, ihr habt ja auch eine viel hundertjährige Geschichte, beginnend als Kupferschmiede. Unsere Sudkessel sind ja noch aus Kupfer von euch vor fast 100 Jahren hergestellt. Und es ist heute gar nicht so einfach, dass man da die entsprechenden Fachleute und Maschinenbauer bekommt, die einem auch mal die eine oder andere historische Sonderwunschstellung anfertigen. Das ist einfach genial bei euch, das Know-how, das da ist. Und ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass zwei so alte Betriebe an einem Ort zusammengeblieben sind, weil man sich da gegenseitig einfach ein Stück weit auch geholfen hat.
Vision, Mission, Werte.
Matthias, auf eurer Internetseite findet man ja das Zitat: Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche. Wie darf man das in Bezug auf das Schlenkerler verstehen?
Beim Schlenkerler trifft dieses Zitat eigentlich in einem sehr wörtlichen Sinne zu. Also gemeint ist natürlich ganz grundsätzlich, dass wenn man alte Traditionen bewahren will, man nicht nur diese leere Hülle aufheben darf, also das, was sozusagen optisch davon übrig bleibt und im Kern dann irgendwie modern produzieren oder sonstige Abwandlungen vorzunehmen. Bezogen auf das Schlenkerler, wir sind ja nicht nur eine Brauerei, sondern auch eine Mälzerei und wir stellen unser Malz, das Rauchmalz, noch in dem traditionellen Verfahren her, will heißen mit einem offenen Holzfeuer. Und deswegen stimmt dieses Zitat in einem sehr wörtlichen Sinne bei uns. Die Flamme in der Schlenkerler Mälzerei brennt nach wie vor, so wie sie das schon seit Jahrhunderten getan hat.
Ja, ich denke, auf das Thema Rauchmalz, da kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Was ich vielleicht auch ergänzen darf, ich denke auch in Bezug auf die Investitionen, die bei euch getätigt werden. Und wenn ich das jetzt aus meiner Beobachtung auch heraus beschreiben kann, dann geht es ja auch immer darum, dass nicht kurzfristig investiert wird, sondern auch über Generationen gedacht wird und eben natürlich auch nicht, ja, das kurzfristige Ziel verfolgt wird, sondern eben, wie es halt auch das Zitat eben beschreibt, auch langfristig gedacht wird. Ja, nun glaube ich, dass die meisten unserer Zuhörer zwar den berühmten Schlenkerler Ausschank in der Dominikanerstraße im Bamberger Sandgebiet kennen, nicht jedoch die Braustätte am Stephansberg. Dort hatte die Firma Schulz ja in den letzten Jahren das Vergnügen, so jeden letzten Winkel in den Felsenkellern mit individuellen Tanks zu bestücken. Die Füllerei ist auf engstem Raum eingepfercht. Es gibt kaum einen Brauereihof für die Logistik. Wegen der Anlieferung hast du sicherlich ganz häufig Ärger mit den Anwohnern. Warum tust du dir das an und baust beispielsweise nicht eine viel effizientere Brauerei auf der grünen Wiese?
Also aus menschlicher Sicht wäre mir der Weg einfach zu weit. Ich hätte keine Lust, immer auf die grüne Wiese mit dem Fahrrad oder Auto zu fahren. Es ist einfach schön, dass ich nur von der Gaststätte die 5 Minuten hochlaufen muss. Das ist aber natürlich nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist auch hier wieder der Traditionserhalt. Also die Brauerei war früher in der Dominikanerstraße, wo man heute eben den Brauereiausschank nach wie vor hat. Die Lagerung des Bieres hat aber nie in der Dominikanerstraße stattgefunden. Es gab früher keine künstliche Kühlung, deswegen mussten die Bierbrauer ihr Bier in den Felsenkellern reifen und lagern lassen, wo es also eine natürliche Kälte gab, die man zusätzlich mit Eis noch stabilisiert hat. Und beim Schlenkerler war das eben am oberen Stephansberg gewesen. Und diese Felsenkeller nutzen wir dort noch heute. Und es war, denke ich, eine wegweisende Entscheidung von meinem Urgroßvater und seinem Vorgänger auch, meinem Ururgroßvater, als die künstliche Kühlung im Jahr 1872 erfunden wurde und danach also viele Brauereien begonnen haben, an ihren Braustätten neue Bierlagervorrichtungen einzurichten und dann eben ihre Felsenkeller stillgelegt haben, wurde bei uns genau der umgekehrte Weg begangen. Also man hat auf die vorhandenen Felsenkeller, in das Gebäude, was da eben vorhanden war, nach und nach das ganze Brauerei-Equipment reingebracht. Ein Sudhaus neu gebaut, Gärkeller und was man eben alles so braucht. Irgendwann die Flaschenfüllerei. Auch die Melzerei zog um, die früher in der Dominikanerstraße war. Und das war, als das vor 150 Jahren begonnen wurde, eine absolut wegweisende Entscheidung, weil das damals eigentlich Stadtrandlage war. Ja? Also was man heute als die grüne Wiese bezeichnen würde, war damals eben diese Marschrichtung. Inzwischen ist die Stadt weitergewachsen und wir haben ein Wohngebiet außenrum, wir haben ein Gymnasium nebenan, was gerade die Anliefersituation und Geruchs- und Geräuschbelästigungen natürlich etwas problematischer gestalten als draußen auf der grünen Wiese. Aber der Großteil der Produktion befindet sich ja unterirdisch. Und wenn man das jetzt wegnehmen würde und würde in irgendein neutrales Industriegebäude gehen, dann würde man eben vom Kern des Schlenkerler was wegnehmen. Geschmacklich würde man es vermutlich nur am Rande bemerken, aber allein die diese ganzen Hintergründe, die da drin stecken, wenn man eine Brauereiführung macht, wenn man selber über sein eigenes Produkt nachdenkt und wenn man über diesen Wahrheitsgehalt des Produktes nachdenkt, dann würde das auf der grünen Wiese einfach nicht passen und stimmig sein. Und du hast die Langfristigkeit von Entscheidungen angesprochen. Ich glaube, das kommt heute in ganz vielen Bereichen viel zu kurz. Also ich erinnere mich an mein BWL-Studium, wo es immer geheißen hat, Amortisationszeit musst du rechnen, unter 3 Jahren brauchst du gar nicht anfangen und so weiter und so fort. Da steht also immer das Monetäre im Vordergrund. Und ist ja ganz schlimm bei Aktienunternehmen, die hier irgendwie quartalsmäßig ihre Zahlen vorlegen müssen und wenn da mal der Gewinn nicht passt, dann bricht der Kurs ein und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist zu kurzfristig gedacht. Wenn du heute auf die grüne Wiese gehst, kannst du bestimmt super effizient produzieren. Du sparst vielleicht so und so viel Euro am Hektoliter. Aber was ist denn in der nächsten und in der übernächsten Generation? Kannst du dich mit so einem Industriebetrieb, der auf der grünen Wiese steht, überhaupt identifizieren? Was machen denn deine Kinder und sagen, na, das ist ein Industriebetrieb wie jeder andere, da kann ich auch irgendeinen anderen Job machen. Es geht ja auch um diese emotionale Bindung der Familie, aber auch des Konsumenten. Und wenn wir heute bei einer Brauereiführung oder auch einfach nur beim Vorbeilaufen, wenn die Leute auf die Bierkeller, Spezikeller, Wilde Rose Keller daneben laufen, wenn die davor stehen und dieses alte Gemäuer sehen und dann realisieren, was passiert denn da alles unten in den Kellern, dann hast du sofort eine emotionale Bindung. Und ich denke, gerade bei so einem traditionellen Produkt wie dem Rauchbier ist die Emotion ganz, ganz entscheidend, weil rational kannst du das ja nicht bis zum Ende durch definieren. Da kannst du auf der Grünwiese viel, viel billiger und effizienter herstellen. Und wir werden das tatsächlich auch noch auf die Spitze treiben, weil du jetzt eben über die Investitionen gesprochen hast. Wir haben ein bisschen Platz gewonnen in den letzten Jahren. Wir hatten die Gelegenheit, das Nebengebäude zuzukaufen, wo wir jetzt sozusagen unseren Bürotrakt drin haben. Aber, und das ist das Spannende, das ist das alte Felsenkellergebäude von dem fürstbischöflichen Braunbierhaus. Und weil das seit den 1950er Jahren nicht mehr genutzt wurde, ein Fleschner hatte das Haus besessen, ist es tatsächlich dieser Kellerabgang mehr oder weniger im Originalstil erhalten worden mit einer schönen alten Sandsteintreppe. Und das werden wir jetzt alles restaurieren, das sind wir gerade drüber, und von der Straße aus sichtbar machen, dass man wirklich wieder wahrnehmen kann, wie der Stephansberg früher gewesen ist. Du hattest überall diese Bogentüren und konntest von jedem Haus, das waren alles Brauereihäuser da oben, du konntest von jedem Haus in diese Felsenkeller runterschauen. Und das wollen wir den Bambergern wieder ein Stückchen zurückgeben und eben auch erlebbar machen, klar machen, wie früher das Bierbrauen tatsächlich in Bamberg abgelaufen ist.
Ja, super. Natürlich ist meine Frage auch immer ein bisschen provokant gestellt. Ich finde es wirklich auch eine einmalige Situation, ein einmaliges Ensemble. Wir kommen ja doch so in einigen Brauereien rum, aber diese Konstellation, dass auch wirklich noch die Lagerkellern in den Sandsteinkellern sich befinden, ist wirklich einmalig. Und ja, da kann ich auch nur dafür werben und darum bitten, dass du das wirklich, dieses Kulturgut bewahrst.
Werden wir auf jeden Fall tun. Ich meine, jetzt haben wir ja überall die neuen Tanks drin. Und die werden uns bestimmt 100 Jahre begleiten.
Ja, die halten ganz bestimmt. Nun ist ja das Schlenkerler, insbesondere das Servicepersonal, bei uns Bambergern als, ja, wie drücke ich es jetzt am besten aus her, geradlinig bekannt. Man kann dort kein Spezi, kein Cappuccino, geschweige denn einen Schnitt bestellen. Andererseits hast du in den vergangenen Jahren viele neue, meist saisonale Biersorten fest verankert, wie das Fastenbier, für die Sommermonate das Kreuzen, den Urbock und natürlich die Schlenkerler Eiche in den Adventswochen. Innovation und Tradition stehen sicherlich auch hier in deinem Spannungsfeld, oder?
Ja, also wir waren im Sortiment immer schon eingeschränkt. Ganz historische Geschichte auch wieder. Meine Großmutter hat sich sogar geweigert, Klöß zu machen. Da gab es immer nur Kartoffeln. Das war halt die Nachkriegszeit, wo alles knapp gewesen ist. Und Imperialistengetränke wie Cola und so findet man bei uns natürlich auch nicht. Da sind wir also ganz bewusst traditionell. Wohlwissend, dass man da den einen oder anderen Konsumenten sicherlich auch mit verprellt, die einfach andere Erwartungen haben. Die Geradlinigkeit, Direktheit von den Bedienungen, denke ich, hat sich auch etwas geglättet die letzten Jahre. Nichtsdestotrotz ist es so, dass gerade in der Brauereigaststätte, und damit ist das Schlenkerler, glaube ich, nicht allein, der eine oder andere Gast auch eine gewisse Führung benötigt, um seine Kontenance nicht zu verlieren. Und wir haben es immer wieder gesehen, also wenn wir mal so studentische Aushilfsbedienungen da hatten, die also sehr sanftmütig daherkamen, dass die wahnsinnig schnell von dem einen oder anderen Gast auch ausgenutzt wurden und dass man mit der Art und Weise vielleicht dem Kaffee Müller gut klarkommt, aber bei einer typischen Brauereigaststätten-Klientel ist also eine andere, sind andere Führungsqualitäten gefragt, sagen wir es mal so. Und ich finde es auch nicht grundsätzlich schlecht. Es darf natürlich gewisse Grenzen nicht überschreiten und da arbeiten wir auch hart dran. Was die Biervielfalt angeht, das stimmt. Also früher gab es ja nur das klassische Rauchbier vom Holzfass. Das ist ja auch heute noch so. Im Herbst gab es dann noch den Urburg und das war es im Wesentlichen. Und mein Vater hat tatsächlich schon angefangen. Der hat in den 1990er Jahren ein Weizenbier neu eingeführt, weil eben diese Weizenbiere damals so stark in den Trend kamen. Und wie ich dann 2003 von meinem Vater übernommen habe, habe ich mir natürlich auch überlegt, Mensch, was kann ich jetzt machen? Du kommst jung, dynamisch von der Universität, hast viel gehört, viel gelesen und dann denkst du dir, naja, die gleichen drei Biersorten für den Rest meines Lebens, das ja hört sich jetzt nicht so idealtypisch perfekt für die eigene Wirkungsmöglichkeit an. Gleichzeitig haben wir natürlich diesen, oder habe ich diesen Traditionsauftrag, den Erhalt. Und ich kann jetzt natürlich nicht hergehen und einen Schlenkerler IPA machen oder ein hopfengestopftes Kürbis-Rauchbier. Ja? Also da ist man natürlich auch mit dem Reinheitsgebot ganz schnell an gewisse Grenzen. Und da kam mir eigentlich mein Hobby so ein bisschen zu Pass. Ich habe in der Schule mich schon immer sehr für Geschichte interessiert, ist auch heute noch so. Und zum Thema Biergeschichte gibt es eigentlich relativ wenig Literatur da draußen und ist relativ wenig gemacht worden, auch im Punkto historische Bierstile. Und ich habe in Weinstephan meine Diplomarbeit über die Geschichte des Bierbrauens, also einen speziellen Aspekt davon, geschrieben und habe mir da gedacht, naja, dann machst du das zu einer Tugend, weil ich eben da schon über diverse Rezepte gestolpert bin und habe dann so Schritt für Schritt alte Bierstile eigentlich wieder zurückgeholt. Das ist so die große Überschrift, die da drüber steht. Das Schlenkerler ist also nicht innovativ, wie man das jetzt von der Craft-Brauerei kennt, im Sinne von, ich denke mir ein neues Rezept aus, sondern der Anspruch bei uns ist, dass man ein altes Rezept wiederentdeckt und das irgendwie in die neue Zeit überführt, was per se eigentlich wesentlich, in meinen Augen wesentlich anspruchsvoller ist, als sich irgendwas Neues auszudenken, weil in diesen alten Rezepten häufig oder meistens nicht genügend Angaben da sind, dass man das jetzt eins zu eins einfach nachbrauen kann. Du brauchst den technologischen Hintergrund, du brauchst gerade auch so ein bisschen historisches Fachwissen zum Thema Maischearbeit, alte Lagertechniken, also alles, was du in diesen modernen Industriebrauereien auf der grünen Wiese eigentlich versuchst zu vermeiden, weil es Zeit und Geld kostet. Bei uns aber unser täglich Bier, nicht Brot, unser täglich Bier ist, spielt uns da eigentlich sehr gut in die Karten und ergänzt mit der Tatsache, dass wir eben auch in der Melzerei eigene Sachen machen können und nicht auf die zwar inzwischen sehr vielfältigen, aber doch eben überall erhältlichen Malze von den Industriemelzereien angewiesen sind. Und da haben wir, glaube ich, ein paar ganz spannende Sachen die letzten Jahre gemacht und es gibt auch noch sehr viele Möglichkeiten für die Zukunft.
So, jetzt haben wir schon sehr viel über die Theorie gesprochen, aber du hast ja dankenswerterweise auch ein Bier mitgebracht. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir doch einfach mal eins auf.
Als Bierbrauer kann man ja nicht nur trocken rumsitzen. Nee, da müssen wir schon richtig. So, das ist unser klassisches Rauchbier. Leider nicht vom Holzfass, das wäre wegen schwer gewesen auf dem Fahrrad. Aber das Rauchbier, was in der Flasche ist, ist genau das gleiche wie im Holzfass. Nur die Karbonisierung kommt etwas anders daher und man hat natürlich nicht diesen Holzfass-Einfluss, den viele so lieben.
So, Wohle, Prost. Prost. Matthias, das Rauchbier, das polarisiert ja trotzdem sehr stark. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Fans, die lieben dieses Bier, aber es gibt natürlich auch manche, die sagen, oh, das schmeckt ja voll nach Schinken. Kratzt diese Diskrepanz an deiner Berufsehre?
Nein, überhaupt nicht. Also manche lieben es, manche hassen es. Das war immer schon so gewesen. Polarisieren ist ein guter Ausdruck. Ich sehe mich dabei in keinster Weise irgendwie angegriffen, weil es ist ja nicht so, dass jetzt bei uns handwerklich was schiefgegangen wäre und deswegen schmeckt es manchen nicht. Sondern es ist einfach dieser Charakter, den das Bier hat. Ein Kollege von mir aus Düsseldorf, von der Ürige Brauerei, der hat immer gesagt, sein Bier hat Ecken und Kanten. Und das ist was denke ich, fürs Schlenkerl auch wirklich sehr, sehr deutlich gilt und irgendwo auch spricht. Weil was ist denn das Schlimmste heutzutage im geschmacklichen Bereich? Das sind doch eigentlich diese Einheitsgeschmäcker, die man in ganz vielen Produkten hat. Also sowohl bei den großen Industriebieren als auch in vielen anderen Bereichen. Alles schmeckt gleich, du merkst keinen Unterschied mehr, weil alles eben auf Massentauglichkeit getrimmt ist. Und das hat beim Schlenkerl ja nie eine Rolle gespielt und spielt auch heute keine Rolle. Es ist ein absolutes Liebhaberprodukt. Jeder, der es getrunken hat, wird sich daran erinnern, entweder im Guten oder im Negativen. Aber es ist eben ein Geschmackserlebnis, kann man eigentlich sagen. Und Raucharomen sind generell Sachen, die ein bisschen, auf geteilte Meinung stoßen. Also ob das jetzt ein geräucherter Käse, ein geräuchertes Fleisch ist, geräucherter Schinken, das sagt ja auch nicht jedem zu. Es ist aber eben einfach diese Besonderheit und ich bin da ganz entspannt. Solange das keiner beleidigt und irgendwie von Aschenbecher auslecken spricht oder dergleichen mehr, bin ich da ganz, ganz locker.
Wobei ich nur sagen kann, also ich schmecke keine Ecken und Kanten. Ich finde es wirklich extrem ausgewogen, rund und natürlich vollmundig. Und deswegen trinke ich gleich den nächsten Schluck.
Prost.
Wenn ich das gewusst hätte.
Ja, ich denke, die meisten unserer Zuhörer kennen die Story eures Hausnamens Schlenkerler gar nicht. Die Brauerei hieß ja nicht schon immer so. Vielleicht erzählst du kurz, wie dieser Name und die heutige Marke entstanden ist.
Ja, also ganz ursprünglich war es die Brauerei zum Blauen Löwen. Das war im 15. Jahrhundert. Ab dem 17. Jahrhundert findet sich dann der heute noch vorhandene gewerbliche Name Brauerei Heller oder Hellerbräu. Und der Name Schlenkerler, der geht also zurück auf meinen Ururgroßvater. Der hat der Legende nach einen schlenkernden Gang gehabt. Warum das so war, wissen wir nicht genau. Also entweder hatte er in der Brauerei einen Unfall oder die Brauereipferde sind auf seinen Fuß getreten oder vielleicht hat er auch zu viel Rauchbier getrunken. Auf jeden Fall schlenkerte er beim Gehen und hat der Legende nach eben ein Wengler mir die Oberarm geschlenkert, wie die Bamberger das sagen. Und die Stammgäste haben ihm dann eigentlich diesen Spottnamen der Schlenkerler gegeben. Also das war auf die Person gemünzt. Und man sagte dann eben, man geht zum Schlenkerler und meinte die Person. Und mit der Zeit wurde das also Synonym für die Brauereigaststätte, für die Brauerei und irgendwann eben auch mal für das Bier. Und heute im Internet überall findet man das unter dem Namen Schlenkerler. Ist eigentlich ziemlich witzig, wenn man denkt, wie viel Geld manche Startups heute ausgeben an irgendwelche Beratungsagenturen, um sich einen coolen Namen einfallen zu lassen, der dann auch einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Und bei uns ist das wirklich so durch Zufall passiert. Gab vor Jahren mal die Situation, da kam ein Gast unten ins Lokal und ein Amerikaner und gibt mir seine Visitenkarte von The Schlenker Enterprises und er wollte also irgendwie wissen, ob er mit uns vielleicht verwandt wäre oder ob da Hintergründe wären. Also finde ich eigentlich auch einen ganz netten Hintergrund. Und der Name ist heute ein Stück weit tatsächlich auch Programm. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass der Geschmack vom Rauchbier so ein bisschen polarisiert. Und es gibt ja dieses alte Bamberger Sprichwort, dass erst das dritte Seidler so richtig schmeckt. Und nach dem dritten Seidler kann es eben auch passieren, dass man selber ein bisschen schlenkert.
Genau, wenn ich das vielleicht für unsere Zuhörer ergänzen darf. Die Betonung liegt auf bisschen, weil in Franken ja oder in Bamberg die Endung La, die steht ja eigentlich nur für ein bisschen. Man sagt ja auch das Hörnla und nicht das Hörnle, wie manche das auch fälschlicherweise sagen. Ja, Kommen wir, du hast jetzt schon gerade die Steilvorlage gebracht mit der Visitenkarte von Schlenker Enterprise. Ja, in der USA oder auch anderswo auf dieser Welt kann es gut passieren, dass man in einem Supermarkt mit einer gut sortierten BIOS-Wahl eben auch auf einen Schlenkerler trifft. Wenn man jetzt die Bamberger Brille mal abnimmt, dann zählt das Schlenkerler sicherlich zu einem der bekanntesten Biere in Deutschland oder sogar weltweit. Wie wichtig ist für dich der Export?
Das ist eigentlich eine zweiteilige Antwort. Also die erste, was vielleicht das Offensichtliche ist, wo die meisten dran denken, ist jetzt mal der ökonomische Hintergrund. Da hat der Export für uns keine überragende Bedeutung. Also es ist ein schönes Zusatzgeschäft, so kann man es einfach mal sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie darauf angewiesen sind, wie jetzt manche belgische Brauerei, die irgendwie 90% Exportanteil hat, oder auch andere Brauereien hier in der Region, die sich mit 70-80% Exportanteil im Markt bewegen. Das ist bei uns also definitiv nicht so. Es ist aber ein sehr schönes Geschäft. Der Unterschied im internationalen Geschäft ist einfach der, dass es da wahnsinnig viele Liebhaber gibt, die einen unheimlichen Aufwand auf sich nehmen, um an ihr Fanprodukt ranzukommen. Ja, also hier in Bamberg ist der Schlenkerler, so wie auch die anderen Brauereien, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und der Bamberger kommt und der genießt es und das ist auch alles wunderbar. Aber es ist eben selbstverständlich, weil du es immer hast. Und wenn du dann Rückmeldungen aus dem Ausland bekommst, wo in China jemand das Rauchbier gefunden hat oder in den USA oder in Japan oder in Australien und wo wir da überall unterwegs sind, dann merkst du so richtig diesen emotionalen Überschwang. Oh, ich war vor 30 Jahren mal in Bamberg und jetzt habe ich eine Flasche von euch hier im Supermarkt gefunden und oh, ich habe mich gleich wieder daran erinnert, wie schön die Stadt ist, wie ich diesen Geruch vom Rauch in der Nase hatte. Und das ist einfach für einen handwerklichen Hersteller einfach eine sehr angenehme Art und Weise, wie du Rückmeldungen bekommst, weil du wirklich merkst, dass du den Leuten was Besonderes gibst. Und deswegen finde ich das persönlich eigentlich eine sehr schöne Tatsache, dass man heute auch als kleiner Handwerkshersteller diese Möglichkeiten hat. Über die Globalisierung wird ja viel geschimpft. Aber ich denke, solche Sachen werden da immer gerne vergessen, dass das wirklich auch Möglichkeiten sind. Und Internet, soziale Medien und so weiter trägt da alles mit dazu bei, weil du eben diese Rückmeldungen von den Leuten bekommst. Und ich denke, andere bezeichnen sich immer gerne als die Botschafter von Bamberg in den verschiedensten Bereichen. Ich hoffe einfach, dass wir da auch so ein bisschen einen Beitrag leisten können, dass wir den Namen der Bierstadt Bamberg über die Grenzen hinaus so ein bisschen bekannt machen können.
Ja, zweifellos. Ich denke, vielen ist gar nicht bewusst auch, wie viel Biertouristen auch nach Bamberg kommen, insbesondere auch wegen dem Schlenkerler, um dort eben mal ein original echt Schlenkerler Rauchbier aus dem Holzfass genießen zu können. Das Rauchbier ist ja die Bamberger Spezialität schlechthin. Wenn es darum geht, wer es erfunden hat, gehen zumindest die gefühlt Millionen von Touristen, die Bamberg bisher jedes Jahr besuchten, sicher davon aus, dass ihr das wart. In Wirklichkeit haben es deine Vorfahren nicht erfunden, sondern schlichtweg über Jahrhunderte bewahrt. Erzähl doch unseren Zuhörern mal etwas über die Geschichte des Rauchbiers.
Ja, also wenn man noch vor 20, 30 Jahren eine Stadtführung in Bamberg gemacht hat, dann hat man immer die Geschichte erzählt bekommen, dass irgendwann im Mittelalter unsere Brauerei abgebrannt wäre und das Malz also aus Versehen geräuchert wurde. Und weil der Bierbrauer sich also nicht leisten konnte, sein verdorbenes Malz wegzuschmeißen, hat ein Bier draus gebraut. Und komisch wie die Bamberger waren, hat es ihnen auch noch geschmeckt. Und also ab da hat man dann immer so gebraut. Ist eine nette und lustige Anekdote, wo man eine kunsthistorisch aufgeladene Stadtführung mal ein bisschen auflockern kann. Hat aber mit der Wahrheit letzten Endes nichts zu tun. Die Tatsache ist letztendlich die, dass bei der Malzherstellung das Malz immer schon getrocknet werden musste. Und historisch gesehen hat man das entweder über ein Lufttrocknungsverfahren in der Sonne gemacht oder seit der Bronzezeit, also seit vor knapp 5000 Jahren, gab es eben Darren, die mit offenem Feuer befeuert wurden. Und dann wurde das Malz eben über diesem offenen Feuer getrocknet und dadurch automatisch als Nebeneffekt geräuchert. Da gibt es Ausgrabungsstätten hier aus Deutschland aus dem 5. Jahrhundert vor Christi Geburt, wo man tatsächlich auch geröstete Malzkörner und Gerstenkörner findet. Also das ist hinreichend belegt, dass das tatsächlich so gewesen ist. Dieses Verfahren blieb eigentlich erhalten bis ins 17. Jahrhundert hinein und bis in England in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein Sir Nicholas Halls eine Erfindung machte, wie er den Rauch an der Darre zunächst mal herausfiltern kann. Hintergrund war der gewesen, Die Engländer waren abhängig von Holzlieferungen über die Holländer. Die hatten also selber nicht mehr genug Holz, wahrscheinlich wegen Schiffsbau und Kolonialisierung. Und dieses Holz hat einfach wahnsinnig viel Geld gekostet. Vor allem, weil du, um ein gutes Malz herzustellen, immer ein hochwertiges Hartholz brauchst. Du kannst nicht irgendein Gestrüpp oder was nehmen. Und pfiffig wie die Engländer waren, und sie hatten halt auch die entsprechenden Rahmenbedingungen dazu mit einem Patentwesen und so, was es in Deutschland in der Form alles so nicht gab, wurde also diese neue Verfahrenstechnik entwickelt, die dann aus Kostengründen sich sehr schnell in England durchsetzte. England war ja auch in anderen Bereichen führend, Industrialisierung, Dampfmaschine, Webstuhl und so weiter. Das kam ja alles aus England. Und auf diesem Zug wanderte dann eben auch die englische Darre, das war also die rauchfreie Darre, irgendwann mal auf den Kontinent über. Hier in Deutschland, der erste, der im größeren Stil mit einer englischen Darre gearbeitet hat, war Georg Sedlmayr der Ältere von der Spatenbrauerei in München, der dann seine bayerische Darre, also die Rauchdarre, durch eine englische Darre, eine Nichtrauchdarre, ersetzte. Und gleiche Spielchen wie in England, wesentlich kostengünstigere Produktion, auch ein geringeres Feuerrisiko in der Produktion, muss man sagen. Und sehr schnell haben sich dann eben die rauchfreien Darren durchgesetzt. In Bamberg war es tatsächlich so, dass noch Mitte des 19. Jahrhunderts die Hälfte der Bamberger Brauereien Rauchbier hergestellt haben. Und um 1900 herum waren es nur noch 4 gewesen. Da gab es noch die Brauerei Spezial, die ist ja auch heute noch so handhabt, das Schlenkerler natürlich, der Greifenklau, der damals noch eine eigene Melzerei mit Rauchbetrieb hatte, und die Brauerei Pollerbär. Und Pollerbär hat im Zweiten Weltkrieg geschlossen. Greifenklau hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg seine Melzerei stillgelegt. Und so sind also nur Schlenkerler und Spezial übrig geblieben. Unsere Leistung ist also nicht die Erfindung oder wie auch immer geartete Verbesserung der traditionellen Rauchmalzherstellung, sondern unsere Leistung ist, dass wir so extrem konservativ, traditionsbewahrend, Konservare im wahrsten Wortsinn gewesen sind, dass wir dieses alte Melzungsverfahren eben bis heute beibehalten haben. Und deswegen sind wir heute auch Passagier in der Arche des Geschmacks von Slow Food. Es gibt ja viele Rauchbiere inzwischen am Markt, die in der Regel oder eigentlich alle mit Rauchmalzen von Industriemelzereien hergestellt werden, wo in irgendeiner Form ein Raucharoma zugegeben wird. Aber diese traditionelle Trocknung über dem offenen Holzfeuer, vor allem durchgängig über die Jahrhunderte, die findet sich eben nur bei unseren beiden Betrieben.
Ja, wirklich sehr spannend.
Wie macht ihr das eigentlich?
Jetzt haben wir vorhin auch schon die vielen Touristen, die Bamberg besuchen, angesprochen, die Bierenthusiasten. Persönlich ist mein Eindruck, dass trotzdem das Schlenkerler immer geschafft hat, eben hier eine gute Balance zu bewahren. Auf der einen Seite natürlich für die Touristen als Magnet zu dienen, aber auf der anderen Seite auch die Einheimischen, die Bamberger irgendwie abzuholen und mitzunehmen. Wie macht ihr das eigentlich?
Ja, auch da steht letztendlich wieder die Tradition im Hintergrund. Tourismus ist ein gutes Geschäft, muss man ganz klar sagen. Die kommen zu Zeiten, wo der Bamberger noch arbeitet. Ne? Da machst du tatsächlich einfach einen Zusatzumsatz. Und insofern, wir liegen ja auch direkt unterhalb des Domes, wo die Heerscharen dann durchpilgern, wenn sie die Stadt anschauen. Gleichwohl sind mir die Bamberger mindestens genauso wichtig wie die Touristen, weil das ja der Kern ist, den das Schlenkerler ausmacht. Die Stammgäste, die Leute, die regelmäßig zu uns kommen. Und da ist es mir ganz wichtig, dass wir uns die eben halten über eine entsprechende Qualität, also nicht nur beim Bier, da ist es sowieso selbstverständlich, aber eben auch beim Essen, da bemühen wir uns sehr. Wir arbeiten bei uns noch ausschließlich mit frischer Küche, also keine Fertigware und dergleichen, was in vielen anderen Betrieben ja heute üblich ist. Auch mit entsprechend personellem Aufwand natürlich dahinter. Aber last but not least auch irgendwo die Preispolitik. Also man kennt es ja in vielen Orten, wenn man selber mal in den Urlaub fährt, der typische Touristen-Nepp, wo man dann sehr teure Preise für vielleicht sogar noch gute Produkte hat, aber letzten Endes so, dass die Einheimischen sagen, naja, das kriegen wir woanders günstiger. Das ist uns eigentlich sehr wichtig, dass wir auch da in einem Preisniveau sind, dass es für die Bamberger in Ordnung ist. Und der Gradmesser in Bamberg ist ja immer der Seidlerpreis vom Bier. Da bewegen wir uns also genau auf dem gleichen Level wie die anderen Bamberger Brauereien, mal 10er darauf oder so. Was am Ende vom Tag, wenn man jetzt das streng BWL-ökonomisch sich anschaut, eigentlich von uns ein bisschen blöd ist, weil wir mit dem Rauchmalz und den Holzfässern doch einen deutlichen Mehraufwand gegenüber anderen Brauereien haben. Also eigentlich müssten wir 30, 40 Cent teurer sein. Aber ich denke, am Ende vom Tag würde dann bei vielen Bambergern dieser Tourismus-Nepp-Eindruck entstehen und das möchte ich einfach nicht haben. Und wir gleichen es einfach darüber aus, dass wir ein paar Holzfässer mehr ausschenken und dann passt das auch wieder.
Ja, da sind wir als Bamberger natürlich sehr dankbar darüber. Aber sprechen wir jetzt mal über die Gegenwart. Corona hat ja insbesondere die Gastronomiebetriebe schwer getroffen. Auch das Schlenkerler war ja über mehrere Wochen geschlossen. Das für dich wichtigste Fest im Jahr, die Bamberger Sandkava, ist ausgefallen. Auch der Straßenverkauf war ja zwischenzeitlich untersagt. Wie hast du als Unternehmer und Gastronom, andererseits aber auch als Privatmensch und Familienvater, die vergangenen Wochen erlebt?
Ja, eine Achterbahn der Gefühle, diese leeren Straßen, was man in Bamberg ja so gar nicht kennt. Also ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo in der Sandstraße, Dominikanerstraße, so wenig Leute unterwegs waren. Auch so ein bisschen der historische Kontext. Also meine Großmutter hatte Schlenkerler durch den Zweiten Weltkrieg geführt, was sicherlich auch eine ganz, ganz schlimme Zeit war. Sicherlich schlimmer als Corona. Aber es wurde ja nie zugemacht. Also es kam ja immer ein paar, die da noch was gegessen und getrunken haben. Und 2 Monate war ja der Lockdown in der bayerischen Gastronomie. Ich wohne ja auch über der Brauereigaststätte. Brauerei lief zum Glück normal weiter als Lebensmittelhersteller, also halbwegs normal. Und wenn du dann jeden Abend durch das leere Lokal gehst, das ist schon ganz, ganz, ganz seltsam, weil du genau weißt, sowas hat es nie gegeben. Und aus jetziger Sicht weiß man ja nicht, ob es vielleicht sogar nochmal in dieser Form in irgendeiner Weise kommt und wenn es nur vorübergehend ist. Meine Kinder fanden es klasse, einen riesen Spielplatz mit einem Haufen Verstecken und also wir haben uns da gut austoben können. Also auf der privaten Ebene war das alles in Ordnung. Wir hatten auch im familiären Umfeld mit Corona zum Glück keinerlei Schwierigkeiten. Aber so diese bedrückende Stimmung, das war schon irgendwie sehr, sehr seltsam. Und es ist ja nicht vorbei, also Bockernstich, die zweite wichtige Sache für uns eigentlich aus Bierabsatzsicht, die wird heuer natürlich auch nicht stattfinden, weil dieser Stehausschank, wie man ihn da traditionell macht, das geht natürlich nicht, das ist vollkommen klar. Das gleiche ja bei den anderen Bamberger Brauereien. Und es ist schon ein bisschen ein ungewisser Ausblick jetzt über das nächste halbe Jahr. Ich mache mir jetzt keine Sorgen um uns von der ökonomischen Seite. Wie wir es ja schon mal angesprochen haben, da ist ja einfach dieser Langfristgedanke bei uns dahinter und jetzt nicht irgendwie kurzfristige Gewinnmaximierung, die über irgendwelche riskanten Investitionen oder so erzielt wird, sondern wir sind da sehr gut aufgestellt, uns gehört auch alles selber. Also wir müssen jetzt nicht irgendwo fremde Objekte mit anmieten, was ja bei vielen anderen Gastronomen der Fall ist, dass die eigentlich nur zur Pacht irgendwo drin sitzen. Also der Schlenkerler wird es sicherlich überleben. Genauso wie es den 30-jährigen Krieg, die Pest und 2 Weltkriege überlebt hat, dann schaffen wir Corona auch. Aber diese Stimmungslage ist schon was Neues, also für mich jetzt auch persönlich. Auch jetzt, wo wieder offen ist, die Art und Weise, wie Leute sich benehmen, also viele sind ja sehr verständlich mit Masken und allem, aber dann gibt es halt immer auch wieder welche, die sich dann aufregen und sagen, ich trage doch da jetzt keine Maske, vergessend, dass wir da keine Wahl haben, sondern dass wir ja letzten Endes die Vorgaben von der Regierung bekommen. Für die Bedienungen ist es natürlich, oder überhaupt für die Mitarbeiter ist es natürlich anstrengend, mit diesen Masken zu arbeiten. Und man wünscht sich wirklich, dass das bald vorbei ist und dass Impfung, Heilmittel, was auch immer, eine Kombination aus beidem da ist, dass man wieder mal halbwegs normal weiterdenken und arbeiten kann.
Ja, ich denke, das wünschen wir uns alle, dass es irgendwo wieder eine gewisse Normalität einsetzen wird. Und du hattest ja gerade von den leeren Straßen, also von der Dominikanerstraße vor deinem Lokal gesprochen. Für mich persönlich ist eines der Top-Highlights unserer schönen Stadt eben ein Stehbier vor dem Schlenkerler. Falls ich mit meiner Familie mal am Samstagmittag in die Stadt gehen sollte, bekommen die Kinder meist ein Eis, das sie dann mit mir eben vorm Schlenkerler schlecken müssen, damit ich auch auf meine Kosten komme. Nachdem ich jedoch nicht der Einzige bin, der diese Tradition nachgeht, hast du immer wieder Ärger auch mit der Situation vor deinem Lokal. Wie gehst du mit dieser andauernden Kritik um und seit wann gibt es eigentlich diesen Kult um das Stehbier?
Die Frage müsste richtigerweise lauten, seit wann gibt es den Kult wieder? Es gibt ja diese alten Chroniken oder Aufzeichnungen. Mein Onkel hat auch ein bisschen Tagebuch geführt. Also in den 30er Jahren war das schon mal relativ üblich, dass man sich sein Bier im Krug geholt hat und dann eben auch vor den Brauereigaststätten stand. Ob das jetzt genau in der Menge wie heute war, weiß ich natürlich nicht. Aber grundsätzlich gab es das. Und dann ist es natürlich irgendwann nach dem Krieg eingeschlafen, weil man sich ja viel leichter im Supermarkt versorgen konnte und das zu Hause trinken konnte. Und seit das Rauchverbot gekommen ist und vor allem die Sandstraße verkehrsberuhigt wurde, dass man also tatsächlich da draußen sich hinstellen kann, ohne dass permanent Autos kommen, hat es wieder sehr stark aufgelebt. Ich denke, es ist auch ein Trend unserer Zeit. Also wenn man in andere Städte guckt, nach Würzburg auf der Mainbrücke, wo die Leute sich dann also mit ihrem Wein, mit dem Weinshoppen versammeln. Es hat einfach dieses mediterrane Feeling Einzug gehalten in Deutschland, dass die Leute gerne draußen sind, sich aufhalten und da mit Freunden zusammen was trinken, sich unterhalten. Und da ist vorm Schlenkerler sicherlich einer der Hotspots in Bamberg, neben der unteren Brücke und vielleicht noch zwei, drei anderen. Und da gab es immer schon Diskussionen, ja, Thema Rettungsgasse, kommen da Rettungsfahrzeuge durch, kommt die Feuerwehr durch. Was aber teilweise in den Medien ziemlich hochgekocht wurde in der Vergangenheit, auch weil ein, zwei Anwohner aus welchen Gründen auch immer da den anderen den Spaß nicht gönnen wollten. Das hatten wir die letzten Jahre dann eigentlich ganz, ganz gut in den Griff bekommen mit Sicherheitspersonal und so weiter. Ja, und jetzt kam Corona, ja, und auf einmal sollten die Leute da Abstand halten, was natürlich völlig utopisch ist, dass das so, wie es auf dem Papier vorgesehen ist, am Schluss funktioniert. Natürlich stellen sich die Leute in Grüppchen zusammen, aber je nachdem, wer da hingeguckt hat, hat sich wieder jemand aufgeregt und dann war das natürlich schon ein schwieriges Thema, zumal die Leute sich ja nicht nur im Schlenkerler das Bier holen, sondern inzwischen in allen Gaststätten, die dort sind, oder es gleich von zu Hause mitbringen. Und entsprechend gab es dann irgendwann nur noch die Lösung, dass man halt in den starken Zeiten, Freitag und Samstagabend, da mit einem städtischen Verbot gearbeitet hat, was ich immer unterstützt habe und auch gut finde. Andere Kollegen in Bamberg sind da ja anders vorgegangen, da gab es ja dann auch Rechtsstreitigkeiten und dergleichen mehr. Auch da muss ich wieder sagen, letzten Endes, das Stehbier tut außerhalb von Corona niemanden weh. Ja, es ist trubelig, ja, es ist viel los, aber wer seine totale Ruhe haben will, der darf halt nicht in der Bamberger Innenstadt wohnen. Und es macht irgendwo den Flair aus und ich hoffe wirklich sehr, sehr, dass Corona da bald rum ist, dass man da wieder zu seinem normalen Prozedere zurückgehen kann. Im Moment ist es ja so, tagsüber und an den Wochentagen ist es kein Problem. Also da hat man normal sein Stehbier. Das sind ja dann auch nicht so viele Leute. Das funktioniert alles wunderbar. Und Freitag und Samstagabend sind halt diese zwei Kernzeiten, wo da einfach eingegriffen wird, weil da zu viele Leute gekommen sind. Aber ich denke, nach Corona wird es wieder zu seiner alten Schönheit zurückkehren.
Ja, hoffen wir es.
Willibecher oder Sommelierglas?
Ja, was mich total fasziniert, ist, dass man die Schlenkerler Eiche im Advent selbst im Straßenverkauf für das Stehbier in einem Pokalglas bekommt. Aber was ist dein Favorit? Willibecher oder Sommelierglas?
Das hängt vom Bier ab. Also beim klassischen Schlenkerler Rauchbier kann man das aus dem Sommelierglas trinken, ja. Aber das finde ich ein bisschen zu Etepetete. Ja, also der ganz traditionelle Willibecher, finde ich, ist da voll ausreichend, weil das Bier selber so dominant und intensiv im Geschmack ist, dass du dieses Tête-à-Tête außenrum eigentlich nicht unbedingt brauchst. Bei der Eiche mit diesen viel subtileren Aromen finde ich das Sommelierglas wirklich genial, weil die viel mehr atmen kann und diese Gerüche dann viel besser rauskommen. Grundsätzlich für mich persönlich, Steinkrüge sind gar nicht so mein Ding. Trinke ich ungern draus. Zum einen siehst du das Bier nicht und zum anderen allein diese Haptik von diesem dicken Krug im Mund ist nicht so ganz mein Fall. Also gerne immer Glas, notfalls Glas-Krug, im Zweifelsfall glaube ich der Willibecher.
Ja, jetzt haben wir schon ein paar Mal über die Schlenkerler Eiche gesprochen. Es ist ja noch kein Advent, aber trotzdem hast du uns ja schon eine mitgebracht. Ich würde vorschlagen, probieren wir sie doch einfach.
Ja, also die Eiche haben wir hier in Bamberg nur zur Weihnachtszeit. Sind eigentlich praktische Erwägungen, weil wir in der Brauereigaststätte immer nur zwei verschiedene Sorten von den Holzfässern ausschenken können, weil nicht mehr Holzfässer auf den Fassbock passen. Im Export verkaufen wir die Eiche tatsächlich ganzjährig. Einfach deswegen, es hat sowieso ein Jahr MHD und viele Leute lassen sich sehr lang Zeit und wenn es dann sowieso das ganze Jahr im Supermarkt im Regal steht, dann kann man es auch ganzjährig verkaufen. Und das ist eben jetzt hier eine Exportabfüllung, ist genau das gleiche Bier, nur ein anderes Etikett.
Ja, Wahnsinn. Also dann Wohle. Prost, Matthias. Prost. Ja, sensationell. Matthias, du wirst es ja sicherlich schon mitbekommen haben, dass einen Steinwurf und die entfernt eine weitere Brauerei und somit dann die dritte im Sandgebiet entstehen wird. Das Ahörnler, also die ehemalige Brauerei Einhorn, dürfen wir im kommenden Jahr mit einer neuen Schulz-Brauerei ausstatten. Nachdem in Bamberg in den letzten Jahrzehnten einige Brauereien verschwunden sind, erleben wir aktuell die gegenläufige Entwicklung mit dann 15 Braustätten im Stadtgebiet. Macht dir diese Entwicklung Sorge oder hilft dieses Biermecker, was Bamberg zweifellos ist, auch deiner Entwicklung?
Also ich sehe es so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Du hast jetzt das Ahörnler angesprochen, war mir noch nicht bekannt, dass das jetzt so weit gereift ist. Also im Gespräch ist es ja schon länger. Sternler hat ja vor kurzem eine Brauerei neu aufgemacht, die ich grundsätzlich gut finde, weil die sich sehr bemühen und eben auch gut ausgebildete Brauer da drin haben. Was es daneben ja noch gibt, sind diese diversen Trittbrettfahrer, die als Bamberger Bier vermarkten und eigentlich gar keine Bamberger Biere sind und noch nicht mal eine Brauerei haben, sondern als Gypsy-Brauer nur irgendwo im Lohnbrauverfahren brauen lassen. Insofern, wenn das ein qualitativ hochwertig handwerkliches hergestelltes Bier ist, dann ist es in meinen Augen jetzt kein Problem. Wobei natürlich immer ein Unterschied zwischen einem Betrieb sein sollte, der das seit Jahrhunderten macht, und jemand, der neu anfängt. Wenn aber nur versucht wird, hier vom Namen von Bamberg, vor allem vom Biernamen von Bamberg zu profitieren, um ein Geschäft zu machen, dann bin ich da sehr kritisch.
Schnellfragerunde.
Ja, wie immer in unseren Podcast-Folgen haben wir eine sogenannte Schnellfragerunde eingebaut. Du kennst das ja. Ich nenne dir zwei Begriffe und du sagst ganz spontan deinen Favoriten. Buche oder Eiche?
Eiche. Ist einfach der weichere und rundere Geschmack.
Okay. Dann veganer Hackfleischtopf. Also so steht es zumindest in eurer Wochenkarte. Oder Bierhaxe?
Würde ich schon sagen, die Bierhaxe. Traditionell.
Das ist auch schon die nächste Frage. Tradition oder Innovation?
Auf jeden Fall Tradition.
Bier auf der Straße oder in der Wirtschaft?
Das kommt auf den Tag drauf an. Habe ich keinen eindeutigen Favoriten. Viel entscheidender ist eigentlich Bier mit wem. Wenn die netteren Leute auf der Straße sind, dann gerne da.
Absolut. Und die letzte Frage, da haben wir auch schon jetzt öfters darüber gesprochen. Holzfass oder Keg?
Auf jeden Fall Holzfass. Kegfass, diese Fremd-CO2, nee, verändert den Geschmack. Holzfass, definitiv.
Da möchte ich auch noch mal kurz einhaken, weil ich das auch total faszinierend finde. Ich sehe häufig eure Fasstransporter eben mit frischen Holzfässern in die Dominikanerstraße fahren. Ihr zapft ja nach wie vor bayerisch eben aus dem Holzfass. Verflugen dich dafür deine Mitarbeiter nicht manchmal?
Zumindest nicht, wenn ich daneben stehe, sagen wir es mal so. Aber Begeisterungsstürme sind es sicherlich nicht. So ein Holzfass wiegt ja mal 80, 90 Kilo und von Hochheben über Transport, da steckt schon viel dahinter. Wir sind auch am Überlegen, ob und was wir da vereinfachen können. Aber am Ende vom Tag geht es einfach auch hier um den Geschmack und um die Tradition. Und es wäre natürlich viel einfacher, hier mit einem Tankwagen zu arbeiten und es umzupumpen, so wie es ja die meisten anderen Brauereien heutzutage machen. Aber das kommt, solange ich im Schlenkerl was zu sagen habe, definitiv nicht in Frage.
Ja, jetzt haben wir vorhin auch schon über die Situation im Frühjahr mit Corona gesprochen. Und genau in dieser Zeit, also eben im Lockdown, hast du uns ja überrascht mit einer neuen Marke, mit einem völlig neuen Bier, mit einem sehr schicken Auftritt, mit coolen Etiketten, mit eigenen Kästen und was eben sonst alles dazugehört. Das Heinzlein gibt es ja als helles und als dunkles Bier, beides alkoholarm mit weniger als 1% Alkohol und extrem kalorienarm. Ja, man könnte meinen, dass hier eine Marketingagentur einen echt guten Job geleistet hat. Aber in Wirklichkeit war es anders, oder?
Also eine Marketingagentur hat einen guten Job geleistet, aber das Entscheidende ist natürlich das Produkt dahinter. Wir haben das auch nicht auf alle Schnelle jetzt in der Corona-Zeit aus dem Arm geschüttelt, sondern das ist ein Projekt, was sich wirklich über Jahre hingezogen hat. Ich bin sowohl in alten Familienunterlagen als auch in anderen Unterlagen zum Bamberger Bier auf diesen alten Heinzlein-Braustil gestoßen. Und das, wie du es schon gesagt hast, ein alkoholarmes, auch kalorienarm, wobei das damals sicherlich keine Rolle gespielt hat, ein alkoholarmes Bier, was also die Leute, die schwer arbeiten mussten, tagsüber getrunken haben als Durstlöscher. Und es war aber auch ein Bier für Kinder, deswegen eben dieser Lein-Name hinten dran, also für den kleinen Heinz, als Kinderbier sozusagen. Und wir haben letztes Jahr schon damit begonnen, das bei uns auch in der Brauereigaststätte in der Rauchbiervariante, also das Schlenkerler Hansler, auszuschenken. Einfach weil wir in der Gaststätte viel Nachfrage nach irgendwas mit wenig Alkohol hatten von den Leuten, die noch eine Stadtführung hinter haben oder mit dem Auto fahren müssen, dergleichen mehr. Und alkoholfreies Bier mit dieser modernen Herstellungsmethode vereinbart sich eben mit dem historischen wieder nicht, weil du musst ja pasteurisieren oder entalkoholisieren, was historisch ja nicht möglich war. Und deswegen fand ich das einfach so spannend, dass schon vor 200, 300 Jahren die Leute in Bamberg hier eigentlich ein Bier geschaffen haben, was in die heutige moderne Zeit total perfekt reinpasst. Und es war dann eben die Überlegung, nachdem wir mit der rauchigen Variante angefangen hatten, was ja irgendwo selbsterklärend war, ob da nicht eigentlich Potenzial für mehr dahinter ist. Und wir haben dann mal ein bisschen experimentiert, haben das ohne Rauchmalz gemacht. Unser helles Lager wird ja auch ohne Rauchmalz hergestellt und waren sofort begeistert von dem Geschmacksaroma, was da rauskommt. Relativ vollmundig gemessen an dem Alkoholgehalt, sehr erfrischend. Diese Hopfennoten, die dieses alte Brauverfahren hervorbringt und wirklich der perfekte Durstlöscher für jeden, dem diese süß-mastigen Aromen von den alkoholfreien eigentlich ja ein bisschen auf die Nerven gehen inzwischen, weil die sind ja fast alle irgendwo gleich. Und dann war also das Produkt soweit fertig, ja, und ich war mir sicher, jawohl, das möchte ich eigentlich auf den Markt bringen, aber dann hatten wir ein ganz großes Problem. In dem Moment, wo Schlenkerler irgendwas Neues macht, sagt jeder, naja, noch ein Rauchbier, weil Schlenkerler ist Rauchbierbrauerei, so. Was machst du jetzt? Du kannst ja nicht unter dem Namen Schlenkerler ein Nichtrauchbier auf einmal herausbringen. Das passt einfach nicht zusammen. Ja, das wäre wie wenn Porsche auf einmal einen LKW herstellen würde. Das passt nicht zusammen. Und dann haben wir lang überlegt und über einen Freund bin ich tatsächlich an eine Marketingfirma rangekommen, wo wir da auch uns viele Gedanken gemacht haben. Und die Quintessenz war im Prinzip die, das muss eigentlich eine Sache sein, die völlig separat und unabhängig von Schlenkerler läuft. Und da kam uns jetzt wieder die Geschichte zu Hilfe ein bisschen, dass Schlenkerler ja eigentlich ein Spitzname war und zum Produktnamen wurde vor ungefähr 150 Jahren und dass der eigentliche Brauereiname ja die Hellerbräu ist. Und dann haben sich die Puzzlestückchen eigentlich gut zusammengefügt, dass man sagt, Mensch, zu Zeiten, als wir bei uns das Heinzlein eben auch gebraut haben neben dem Rauchbier, hießen wir eigentlich Hellerbräu und dann ist es eben naheliegend, dass man das unter dem Namen Hellerbräu entsprechend lanciert. Und damit eben auch jedem klar ist, dass es mit Schlenkerler nichts zu tun hat, eigene Etikettenauftritt, ganz andere Aufmachung, eigene Webseite, eigene Kästen und völlig getrennt von Schlenkerler. Wobei es trotzdem noch so ist, also vom Heinzlein gibt es ja ein helles und ein dunkles. Und es gibt also immer wieder Leute, die beim Dunklen meinen, Raucharomen herauszuschmecken, obwohl überhaupt kein Rauchmalz und auch keine rauchige Hefe oder was auch immer da drin ist, sondern nur ein bisschen Röstaromen von eben einem Röstmalz.
Ja, also wir hatten ja schon, bevor wir hier mit dem Podcast begonnen haben, die erste Flasche aufgemacht und es ist wirklich extrem erfrischend. Ich kann das auch nur aus dem Selbstversuch wiedergeben, wenn ich mal vom Joggen nach Hause komme, dann trinke ich als erstes vielleicht kein Wasser, sondern mache mir tatsächlich ein helles Heinzlein auf. Ich finde es wirklich super und ich denke, dass du auch hier das perfekt geschafft hast, Tradition und Innovation zu vereinen. Du hattest ja schon kurz auch über die Herstellung gesprochen. Möchtest du uns da noch ein bisschen was verraten?
Also die genauen Details vom Heinzlein, die möchte ich eigentlich gerne für mich behalten, weil da steckt relativ viel Recherche drin und beim Rauchbier gibt es heute relativ viel Trittbrettfahrer und das würde ich beim Heinzlein also gerne vermeiden. Nur so viel sei gesagt, also man braucht eine traditionelle Sudanlage. Deswegen bin ich eben auch so froh, dass wir noch ein altes Kaspar-Schulz-Sudwerk bei uns haben, weil du mit diesen modernen Maisch- und Läutertechniken kannst du nicht diesen Original-Heinzlein-Geschmack herbringen, sondern du musst wirklich in diesem ganz alten Verfahren arbeiten, so wie das früher auch gemacht wurde. Und dann sind noch so ein paar kleine Feinheiten, die man wissen muss. Und also nur eine Brauerei mit einem historischen Equipment kann so ein Bier herstellen.
Jetzt hatten wir ja im Bezug auf das Schlenkerler Rauchbier, hattest du vorhin erzählt, dass du jetzt eben ja schlechten Schlenkerler IPA oder sowas rausbringen könntest. Was hast du jetzt für das Heinzlein in der Hand? Gibt es hier noch weitere Sorten, mit denen wir rechnen können?
Also beim Heinzlein kann man natürlich ganz viel machen, weil das Brauverfahren kann man auf sehr viele verschiedene Braustile anwenden. Und dieses Brauverfahren war in Bamberg früher üblich und jede Brauerei hat so ein Niedrigalkoholbier eben hergestellt. Und die Brauereien hatten da sicherlich unterschiedliche Rezepturen. Und das können wir natürlich entsprechend auch nachempfinden. Man kann tatsächlich, das ist jetzt was ich bei Schlenkerler wieder nie machen würde, aber beim Heinzlein kann man auch sehr gut Mischgetränke machen. Ein Heinzlein Radler oder Grapefruit oder was auch immer. Neulich hat mir einer ein Bild geschickt von einem Männer-Hugo, wo er also ein Heinzlein zu einem Hugo gemischt hat mit, was ist das, Holundersaft ist das, glaube ich, ne? Und also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und das ist eigentlich das Schöne am Heinzlein. Es ist auch wieder ein historisches Produkt, aber es ist viel hipper und trendiger, als dass das Schlenkerler jemals sein wird oder sein kann. Und deswegen kann man da ganz, ganz viele spannende Sachen machen.
Ja, man könnte ja fast meinen, dir sei etwas langweilig, aber wirklich erzähl für uns vielleicht nochmal von deiner Intention. Warum eben nochmal eine komplett parallel eine zweite Marke oder eben, ja, warum beschränkst du dich nicht nur aufs Rauchbier?
Langeweile ist es sicherlich nicht, aber ich finde eben schon, dass man da ein bisschen vielschichtiger sein kann. Und Schlenkerler ist natürlich unser Kern und der wird auch immer der Kern bleiben. Aber wenn man nebenbei mal was anderes machen kann, warum denn eigentlich nicht? Und Corona hat da jetzt keine Rolle gespielt. Das Projekt ist eigentlich viel länger schon vorbereitet worden. Die Abläufe haben sich ein bisschen geändert. Aber ich finde es einfach spannend, dass man da sozusagen in mehreren Feldern arbeiten kann. Und jetzt rein aus der ökonomischen Seite hat es natürlich auch Vorteile, wenn man ein paar verschiedene Standbeine hat. Und da gibt es noch viele Ideen für die Zukunft.
Ja, wir sind gespannt und das ist auch die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Am Ende unseres Podcasts möchte ich eben auch nochmal auf deine Zukunftspläne zu sprechen kommen. Schließlich sind wir beide ja noch jung. Allerdings sind die Möglichkeiten ja am Stephansberg, du hast ja erzählt davon, ja, allein platzmäßig doch relativ begrenzt. Wo möchtest du in 10 Jahren mit Schlenkerler und jetzt eben der neuen Marke Heinzlein stehen? Und was hast du denn sonst noch so alles vor?
Also ich habe keine expansiven Gedanken, dass ich jetzt den Betrieb irgendwie deutlich vergrößern will oder gar noch einen zweiten Betrieb aufmachen will, was ich eine separate Heinzlein-Brauerei auf der grünen Wiese, weil man das von der Menge irgendwie machen könnte. Mir geht es da, glaube ich, auch wirklich um den langfristigen Erhalt. Die Brauerei, so wie sie jetzt ist, optimal auslasten, perfekte Qualität. Ich habe vorhin schon erzählt von diesem Zugang zu den alten Felsenkellern. Thema Brauereiführungen wird in Zukunft, denke ich, eine größere Rolle spielen bei uns. Das Schlenkerler, die Brauereigaststätte in der Dominikanerstraße unten, da kannst du sowieso nicht groß was verändern. Ja, da tust du mal hier und da Küche modernisieren oder so. Aber ich glaube, wir werden im Wesentlichen in 10 Jahren dastehen, wo wir auch heute sind, mit keinen grundlegenden Veränderungen, weil das würde dem Wesen des Schlenkerler, denke ich, widersprechen. Wenn man sich alte Postkarten anschaut, von der Dominikanerklause oder vom alten Lokal von um 1900, da hängt jedes Bild genau an der gleichen Stelle, wo es auch heute noch hängt. Und ich denke, das ist meine große Aufgabe, gerade in der heutigen Zeit, wo es ja viele Brennpunkte gibt, Stichwort behördliche Vorgaben und so weiter, dass man durch diese Zeit sicher durchkommt und die nächste Generation wird dann ihre Herausforderungen haben.
Ja, ich wünsche dir eben auch für die nächsten Jahre, Jahrzehnte viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir dich weiterhin begleiten dürfen in deiner Entwicklung. Als Bamberger kann ich nur sagen, bin ich froh, wenn eben diese Kultur, wenn diese Historie bewahrt wird. Ja, du hast uns noch ein weiteres Bier mitgebracht. Ich denke, das ist doch der perfekte Abschluss, die Krönung von unserem spannenden Gespräch. Und zwar ist es auch eine Eiche, allerdings eine ganz besondere.
Ja, das ist die Jahrgangseiche. Die Grundidee dazu ist mir so vor 15 Jahren gekommen. Ist auch wieder was Historisches, was es woanders eben schon gibt oder gegeben hat. In England wurde schon im 19. Jahrhundert damit begonnen, Biere über längere Zeit einzulagern, um denen eine Möglichkeit der Reifung zu geben, so wie man das eben auch von Champagner kennt. Teilweise über viele Jahre hinweg. Und wir haben in 2010 angefangen, die Eiche zunächst einzulagern. Inzwischen machen wir es auch mit unseren anderen Bockbieren, also mit dem Fastenbier und mit dem Urbock. Und ich habe heute eine Eiche von 2014 mitgebracht. Die lag also jetzt seit 6 Jahren in den Felsenkellern bei ungefähr 8 Grad Celsius. Und das ist so ein bisschen wie auch beim Balsamico, wo man sozusagen immer eine weitere Veredelung des Getränkes hat. Die Hefe arbeitet immer weiter. Und da kommt am Schluss wirklich ein komplett anderes Geschmacksaroma heraus, als man am Anfang von der normalen Eiche kennt. Und schönes Goldskäpseler haben wir drauf, damit der Kronkorken nicht rostet in den Felsenkellern.
Ja, ich denke, da sind jetzt unsere Zuhörer bestimmt ganz neidisch. Wir haben nämlich eben noch die Eiche von 2020 jetzt gerade im Glas und können jetzt parallel die Eiche von 2014 verkosten. Ich bin jetzt mal ganz gespannt.
Prost. Zum Wohl. Die Jahrgangseiche ist unfiltriert. Super.
Wirklich unbeschreiblich. Also natürlich als Biersommelier schon gut zu beschreiben, aber... Ja, es ist wirklich ein wahnsinnig ausgewogenes, rundes Bier mit Cognac-Noten. Ja, natürlich das perfekte Bier abends vorm Kaminfeuer zum Abschluss eines Tages. Und wir sind jetzt eben auch schon am Abschluss unserer heutigen Episode unseres Schulz-Podcasts vom Halm zum Glas angekommen. Lieber Matthias, vielen herzlichen Dank nochmals für dein Kommen und die Einblicke, die du uns über die Welt des Bamberger Rauchbieres und deine Zukunftspläne gewährt hast. Ich freue mich auf alle Fälle jetzt schon auf alle weiteren Projekte mit euch. Es macht immer wieder Spaß und vor allem Stolz, mit dir und deinem Team zusammenzuarbeiten.
Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und du kannst dir sicher sein, zukünftige Lagertanks oder was sonst an Equipment noch gebraucht wird, Schlenkeler und Schulz gehören einfach zusammen.
Ja, perfekt. All diejenigen, die keine Podcast-Folge mehr verpassen wollen, abonniert doch einfach unseren Channel. Auf unserer Blogseite Schulz Insight findet ihr neben den Podcasts auch jede Menge weitere tolle Infos. Unter anderem stellen wir euch unsere Produktportfolio im Videoformat vor, also schaut doch einfach mal vorbei. Natürlich freuen wir uns auch über jeden Follower auf Facebook, Instagram, YouTube und LinkedIn. Gerne nehmen wir auch Themen oder Gastvorschläge für weitere Podcast-Folgen entgegen. Schreibt einfach einen Kommentar unter unsere Posts. Hier könnt ihr euch natürlich auch mit Lob oder Kritik an uns wenden oder uns mitteilen, was euch gefällt. Oder was wir anders machen sollen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge vom Halm zum Glas. So, und wir trinken jetzt in aller Ruhe nochmal die Eiche zu Ende. Prost, Matthias.
Prost, Johannes.
Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war vom Halm zum Glas, der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper-schulz.de. Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg. access-visuals.de